Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Der 9. Mai, der Montag, ist Europatag. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Also, die beiden Gesprächspartnerinnen heute Vormittag, die wussten es ganz sicher, wissen es immer noch, weil sie damit direkt beschäftigt sind, nämlich Greta Adamek. Sie ist Teilnehmerin der Bürgerkonferenz zur Zukunft Europas, Studentin in Bonn der Politikwissenschaft und mit uns heute Morgen verbunden. Schönen guten Morgen, Frau Adamek.
Guten Morgen.
Und Gabi Bischoff ist bei mir, seit 2019 Europaabgeordnete für die Sozialdemokraten, Mitinitiatorin dieser Bürgerkonferenz. Und bei ihr gehe ich auch davon aus, dass sie weiß, dass der 9. Mai Europatag ist, hier im Studio. Schönen guten Morgen, Frau Bischoff.
Guten Morgen.
Frau Adamek, wie können wir das ändern, dass mehr Menschen wissen, dass dieser 9. Mai ein Europatag ist, der offizielle Europatag, der sogar, soweit ich weiß, in Luxemburg Feiertag ist? Wie kann man das ändern, dass das mehr Menschen wissen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal vielleicht ganz einfach damit anfangen, dass der 9. Mai überall ein Feiertag ist. Dann wissen die Menschen auf jeden Fall, dass Europatag ist, wenn man frei hat.
Das wäre schon mal eine Maßnahme. Gut. Frau Bischoff, wie können wir das ändern?
Wir als Parlament schlagen vor, den 9. Mai zu einem Feiertag zu machen und in Zukunft zum Beispiel die Europawahlen überall in Europa an diesem Tag abzuhalten.
Das wäre doch vielleicht mal eine Maßnahme. Aber bis dahin ist noch ein gewaltiger Weg. Und wir merken schon, wenn wir über Europa reden, ja, vieles, glaube ich, bleibt fern, bleibt abstrakt in dieser Europäischen Union. Und wir wollen wissen, kurz vor diesem Europatag, der übrigens daran erinnert, wie der französische Außenminister damals, Robert Schuman, eine Produktionsgemeinschaft Kohle und Stahl vorgeschlagen hat, der EU-Vorläufer. 1950 war das. Also vor diesem Europatag wollen wir wissen, was muss sich eigentlich ändern in der Europäischen Union? Ein anderer Anlass ist auch schon die erwähnte Bürgerkonferenz zur Zukunft Europas, wo sich viele Bürgerinnen und Bürger zusammengetan haben, über ein Jahr besprochen haben, was sie von Europa erwarten und das dann auch mit Politikerinnen und Politikern weiter ausgewertet haben, einen ganzen Forderungskatalog vorgelegt haben. All das ist Anlass zu reden mit Ihnen, was Sie von Europa erwarten, nicht nur in diesen schwierigen, in diesen Kriegszeiten, wo es vielleicht auch um Embargos gegenüber Russland geht, sondern überhaupt ganz generell. Was erwarten Sie, was erhoffen Sie von dieser Europäischen Union? Fühlen Sie sich genug gehört? Was nervt Sie vielleicht auch? Und was halten Sie von solchen Bürgerforen, von denen ich gerade hier gesprochen habe? Bringt das was? Würden Sie da vielleicht selbst mal mitmachen? Und haben Sie vielleicht auch manchmal Angst um die europäische Idee? Hängt die manchmal auch am seidenen Faden, gerade wenn wir uns die Nationalismen so anschauen und die Schwierigkeiten in einigen Ländern mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns auch gerne per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Lebenswertes Europa. Was muss sich ändern? Nicht nur in diesen Krisen- und Kriegszeiten, sondern ganz generell, wenn es um Themen geht wie, klar, Sicherheit ist im Moment ein wichtiges Thema, aber auch Energie spielt eine Rolle, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Mitbestimmung der Bürger, ganz wichtiger Punkt, der im letzten Jahr, also über ein Jahr hinweg, bei einer Konferenz zur Zukunft Europas durchaus eine sehr große Rolle spielte. Da waren nämlich 800 Bürgerinnen und Bürger, die zufällig ausgewählt worden sind, dabei, als sie versucht haben, eine bessere Europäische Union zu entwerfen, haben sich damit Politikerinnen und Politiker getroffen, meistens online in Corona-Zeiten, aber haben einen beeindruckenden Forderungskatalog vorgelegt, über 50 Seiten im Kern, weniger nationale Vetos, gemeinsame Schulden, mehr Rechte fürs Parlament und vieles andere mehr. Greta Adamek war dabei, 22 Jahre alt, Studentin in Bonn der Politikwissenschaft, sie ist bei uns. Frau Adamek, jetzt, wo diese Konferenz vorbei ist, was hat sie denn gebracht?
Kurz nachdenken, genau. Es hat auf jeden Fall, würde ich sagen, gezeigt, dass wir in der EU mehr Bürgerbeteiligung brauchen und dass die Bürger auch beteiligt sein wollen und die EU auch mitgestalten wollen.
Und wie genau kann denn mehr Bürgerbeteiligung aussehen? Also was wir haben, haben wir durch die repräsentativen Strukturen, wir haben erstmal die Wahlen. Alle 5 Jahre. So. Die werden national abgehalten, dann werden die Abgeordneten ins Parlament geschickt. Und was fehlt noch? Was könnte noch mehr passieren?
Ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, dass viele auch gar nicht wissen, was die EU ist und daher auch nicht wirklich Interesse daran zeigen. Auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wann wird mal am Essenstisch irgendwie über die Europäische Union diskutiert? Ich glaube eher selten. Also bei mir auf jeden Fall in der Familie fast nie. Und daher fehlt auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, gerade auch in meiner Generation so ein bisschen der Drang dafür zu kämpfen, sich für die EU einzusetzen und sich halt auch beteiligen.
Warum ist das so, Gabi Bischoff?
Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht spüren, welchen Einfluss Europa auf ihren Alltag hat. Ich fand es ganz spannend in diesen Zukunftsdebatten, die wir geführt haben mit den Bürgerinnen, dass sie Forderungen gestellt haben, wo ich so als Europapolitikerin dachte, oh, das haben wir doch schon oder das machen wir gerade. Und daran merkt man auch, dass vieles wenig bekannt ist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, was die Kommunikation über Europa anbelangt. Und auch, wie sprechen wir darüber, was da passiert und welchen Einfluss das genau jetzt darauf hat, wie ich arbeite, wie ich lebe, welche Weiterbildung ich machen kann, etc. Ich glaube, da ist noch viel zu tun.
Sagt die sozialdemokratische Europaabgeordnete Gabi Bischoff, die das Parlament, glaube ich, auch vertreten hat, ne, bei dieser Bürgerkonferenz.
Genau.
Also, ne, also das ist überfraktionell dann gewesen, ne, dass sie eben natürlich nicht nur für ihre Fraktion gesprochen haben, sondern für alle. Ne?
Wir haben als Parlament auch gemeinsame Positionen festgelegt und haben uns auch untereinander koordiniert. Das müssen Sie sich vorstellen, bei 7 Fraktionen, 5 sehr proeuropäisch, 2 europakritisch bis europafeindlich, dass das schon eine Spannbreite war, aber wir trotzdem, auch jetzt nach der Zukunftskonferenz, eine gemeinsame Resolution mit großer Mehrheit verabschiedet haben, wo wir das, was die Bürger und Bürgerinnen vorgeschlagen haben, unterstützen und uns stark machen und sagen, wir wollen jetzt die Verfahren einleiten, um Vertragsänderungen vorzunehmen, weil viele der Vorschläge, die hier aus der Zukunftskonferenz kommen, machen es einfach nötig, dass man die Verträge auch ändert, um Europa handlungsfähiger zu machen.
Und damit, glaube ich, geht man an den Kern der Europäischen Union. Ne? Die europäischen Verträge zu ändern, das geht ja, soweit ich weiß, nur, wenn alle Mitgliedstaaten zustimmen. Ne?
Ja, das sind die Grundregeln, ja, die unser Handeln bestimmen. Und die zu ändern, ist immer schwierig gewesen.
Damit geht's schon los. Ne?
Also, aber wir haben es immer
findet
geschafft.
Man das, die Stimmen dafür. Ne?
Mhm. Ja. Also es muss einen Handlungsdruck geben und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben nochmal deutlich gemacht, wenn man zum Beispiel auf die Außenpolitik kommt, haben die gesagt, wie kann das sein, dass ein Land alles aufhalten kann? Wie kann das sein, dass wir gar keine Position haben, wenn in der Welt ein Krieg ausbricht, wenn wir große Herausforderungen haben? Und da haben sie gesagt, also sorgt dafür bitte, dass hier dann mit Mehrheit abgestimmt wird und man nicht mehr auf den wartet, der nicht will, oder auch vielleicht was anderes dafür raushandeln will, dass er seine Zustimmung gibt.
Greta Ademek, was war noch den Bürgerinnen und Bürgern wichtig in dieser Konferenz? Was waren so die Kernforderungen, die sich so rausgeschält haben?
Einmal die Abschaffung oder auf jeden Fall das Überdenken des Einstimmigkeitsprinzips und die Förderung von Mehrsprachigkeit, einen europaweiten Mindestlohn, das Wahlalter ab 16, einfach, also eigentlich so kurz zusammengefasst, ein nachhaltiges, progressives und soziales Europa fordern die Bürger.
Das klingt natürlich erstmal ganz gut, aber konnten Sie sich da alle, ich meine, das sind ja, wie gesagt, zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, nicht alle werden dieselben Vorstellungen haben von Europa. Konnten Sie sich da einigen untereinander?
Also wir Bürgerinnen und Bürger sind uns fast immer recht schnell einig geworden. Es gab auch an einigen Stellen, zum Beispiel jetzt beim Wahlalter ab 16, sehr hitzige Debatten. Wir konnten immer einen Konsens vereinbaren und haben uns eigentlich gefragt, warum das bei den Politikern und Politikern in der EU manchmal nicht so ganz funktioniert.
Wie kann man sich denn überhaupt die Atmosphäre vorstellen bei dieser Konferenz? Es fand ja überwiegend online statt erstmal. Ne? Also man konnte erstmal vom heimischen Küchentisch teilnehmen, oder?
Größtenteils war die tatsächlich in Präsenz. Ah, okay. Ich glaube, wir hatten, eine Sitzung von dem Bürgerforum fand online statt und eine Plenarsitzung. Ansonsten konnte man alles in Präsenz machen.
Wie genau lief das ab? Also saßen da alle 800 auch in Corona-Zeiten zusammen in einem Raum?
Nicht ganz. Es gab 4 Bürgerforen und mit je 200 Bürgerinnen und Bürgern. Genau, und von denen wurden dann aus jedem Bürgerforum 20 ausgelost, die dann an der Plenarsitzung teilnehmen konnten.
Wie war die Gesprächsatmosphäre?
Die war immer sehr gut, sehr konstruktiv. an manchen Stellen auch hitzig, aber sonst war es ein sehr respektvoller Umgang miteinander.
Ja, und haben Sie das Gefühl, dass jetzt, also wir haben Sie gerade von Gabi Bischoff gehört als Vertreterin der Sozialdemokraten im Europaparlament, dass es da diese Resolution gibt, die das Parlament verabschiedet hat, also dass das Parlament da offenbar relativ positiv reagiert hat auf diese Reformvorschläge aus ihrem Forderungskatalog. Aber das Parlament ist ja, wir wissen, ist nur ein Organ und noch nicht einmal das mächtigste in der Europäischen Union. Jetzt geht es dann ja weiter mit der Kommission, mit den einzelnen Staaten. Haben Sie das Gefühl, da kommt wirklich was durch von dem, was Sie da als Bürgerinnen und Bürger fordern?
Jein. Also
ein schönes Jein.
Ja, genau. Also einerseits hoffe ich das und vom Europäischen Parlament haben wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich durchweg durch die ganze Konferenz immer sehr viel Unterstützung auch bekommen. Wenn es jetzt zum Rat geht, da wurde sich inhaltlich bei der Konferenz eigentlich sehr wenig geäußert und die Kommission war auch immer ein bisschen zurückhaltend. Deswegen habe ich da manchmal ein bisschen mulmiges Gefühl.
Oh, da drückt sie sich sehr vorsichtig aus, ich gerade jetzt hier. Schauen wir mal, am Montag, glaube ich, ne, wird sich Ursula von der Leyen dazu nochmal äußern. Ja, am 9. Mai, wie Sie das gehört, am Europatag, von dem, glaube ich, die wenigsten wissen, dass er Europatag ist, aber vielleicht ändert sich das ja auch noch. Schauen wir mal. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, rufen Sie uns gerne an. Was muss sich ändern in der Europäischen Union? Fühlen Sie sich genug gehört als Bürger, als Bürgerin? Was nervt Sie vielleicht auch in dieser Europäischen Union? Und haben Sie auch manchmal Angst vielleicht um den europäischen Gedanken? Nicht nur in Zeiten des Krieges, sondern generell, wir beobachten ja durchaus auch die Rückkehr von Nationalismen, von Abschottungen, auch von, durchaus ein paar Problemen mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 0800 2254 2254 und die Nummer gewählt hat auch Ralf Ströttges aus Pforzheim. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sehen Sie es, Herr Ströttges?
Nun ja, ich muss zugeben, dass ich jetzt ganz spontan in Ihre Sendung reingehört habe und jetzt nicht unbedingt ein großer Europakenner bin. Mich fasziniert es natürlich, dass es solche Bürgerversammlungen gegeben hat, die Vorschläge sozusagen ausgebrütet haben. Und es ist auch sehr schön zu hören, dass da eine Konsensorientierung offenbar geherrscht hat. Aus meiner Sicht, das ist eine spontane Sicht, muss ich dazu sagen, ist es so, dass wir wissen ja alle, dass in den einzelnen Mitgliedsländern eine, ja, sagen wir mal, demokratische Struktur herrscht, wodurch dann auch bestimmte Politiker die oberen sind, die jetzt auch in den europäischen Gremien dann zu sagen haben, mal abgesehen von dem Europäischen Parlament. Und ich finde dieses Prinzip, dass sozusagen das Europa auch das Europa der Mächtigen ist, das würde ich gerne umdrehen, dass man einfach sozusagen gar keine Politiker in den europäischen Gremien hat, sondern nur noch Bürger. Das ist so meine Grundidee, weswegen ich jetzt auch angerufen hatte. Und dass man sozusagen, das hat man ja schon in den einzelnen Ländern, es gibt ja immer noch die entsprechenden Außenministerien und so weiter. Es kann also immer noch die Möglichkeit bestehen, dass die Länder auf dieser, ja, sagen wir mal, administrativen Ebene miteinander kooperieren. Aber dass die EU auch noch eine politische Union der Politiker ist, das finde ich bisher nicht so toll. Ich muss sagen, vieles von dem, was die EU beschlossen hat, ich will jetzt mal dieses berühmte Thema Glühbirne, aber man könnte auch die Landwirtschaftsförderung nennen, wo also weit ab von den Interessen der Bürger ist. Deswegen bin ich der Meinung, man müsste es genau umdrehen. Man dürfte sozusagen das Prinzip der demokratisch gewählten Politiker, die jetzt dann auch sozusagen auch ihre Gesandten in die EU schicken, müsste man einfach umdrehen. Auch bei der Frau von der Leyen, die war ja auch in Deutschland zum Beispiel bekannt geworden durch entsprechende Ämter, die sie innehatte, ist jetzt an der Spitze der EU. Das finde ich sozusagen änderungswürdig.
Also ich höre so ein bisschen an Ihren Worten, Sie würden ungern Berufspolitiker und Politikerinnen sehen in der Europäischen Union, sondern mehr Bürger, die dort in einer Art, wie war es, Bürgerversammlung, in Bürgerräten oder wie genau soll denn die Europäische Union regiert werden?
Ganz genau, dass in diese Richtung müsste es dann gehen, dass man sozusagen das Prinzip, was man ja schon in den einzelnen Staaten hat, Sie wissen ja selber, dass wir sozusagen in der EU ja nur solche Staaten aufgenommen worden sind, die ein so demokratisches, repräsentatives System schon haben. Und da bin ich nicht so zufrieden mit diesem System. Und gerade wenn man bedenkt, dass schon lange vor den Zeiten der Europäischen Union Jahrhunderte zurückgeht, da war ja auf der kulturellen Ebene war ja sehr viel Austausch zwischen den europäischen Ländern. Zum Beispiel Französisch war ja eine wirkliche europäische Sprache, die überall gesprochen worden ist, natürlich damals nur von den höheren Ständen. Aber ich bin der Meinung, es ist für die europäische Idee nicht nötig, dass es unbedingt von Politikern vertreten wird, sondern ich finde es umgekehrt viel besser, fände es besser, wenn das einfach von der Bürgerseite käme. Und auch, was ich sehr wichtig finde, zum Beispiel auch die Medien müssten mitgehen und dass man einfach viel mehr über die anderen Länder hört, was da so los ist und so. Ich finde das sehr, sehr mager bis unbefriedigend. Zum Beispiel habe ich viel lange Zeit, hat kaum jemand gewusst, dass es in Frankreich keine Schulpflicht gibt. Das ist dann unvorstellbar. Ich habe hier ein politisches Wörterbuch, wo der Autor, ein Professor, davon sagt, dass die Schulpflicht die Grundlage ist der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Europa. Und da habe ich mir gedacht, okay, Frankreich hat keine Schulpflicht, trotzdem ein großer Player in Europa. Also was soll das? Also ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man mehr voneinander erfährt. Und das wäre aus meiner Sicht dann möglich.
Aber ich greife mal, Ralf Stöttges, tatsächlich diesen Punkt auf, weniger Berufspolitiker, sondern mehr Bürger, die also die Europäische Union führen sollen. Gabi Bischof, Sie sind Berufspolitikerin, sozialdemokratische Abgeordnete im Europaparlament. Was sagen Sie zu diesem Gedanken?
Naja, die Europäische Union ist ja ganz stark auch eine Rechtsgemeinschaft. Und das heißt, sie setzt Recht, das in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Und sie beruht auf demokratischen Prinzipien. Und das heißt, wir brauchen auch hier ein System von Checks and Balances. Wir zum Beispiel kontrollieren ja die Kommission als Parlament in ihrem Handeln. Aber was ich mir sehr gut vorstellen könnte und wofür ich auch eintrete, ist, dass wir ergänzend zu der repräsentativen Demokratie eben in Europa tatsächlich solche Bürgerforen, Bürgerräte einsetzen, die Institutionen beraten zu bestimmten Themen. Ich stelle mir das so vor, dass wir ein schwieriges Thema in Europa haben. Da gibt es große Auseinandersetzungen zwischen Rat und Parlament oder auch den Fraktionen. Und man setzt eben für einen Zeitraum wieder zufällig ausgewählte Bürger, die aber wirklich auch die Bandbreite der Gesellschaft repräsentieren, ein und die machen dann Vorschläge. Wir haben uns zum Beispiel, als wir das Konzept gemacht haben, angeguckt und das fand ich sehr schön.
Mit dieser Zukunftskonferenz.
Genau, fand ich sehr schön eben bei dem Beitrag, was gibt es eigentlich in den Mitgliedstaaten an Bürgerräten? Wir haben uns das Beispiel Irland angeguckt, wo es ja zwei super strittige Fragen gab, Ehe für alle und Schwangerschaftsabbrüche und man kam in der Politik nicht zu Lösungen und zwei Bürgerräte haben dann wirklich geholfen mit sehr heftigen Auseinandersetzungen, die da auch stattgefunden haben, um dann wirklich zu einer Gesetzesvorschlägen zu kommen und beides dann auch einzuführen. Wir haben in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien dauerhaft Bürgerräte, die in der Kommunalpolitik und Regionalpolitik beraten. Wir haben in Frankreich zu Fragen Umweltschutz solche Bürgerräte gehabt. Und ich glaube, dass es sehr angemessen wäre, auch auf europäischer Ebene solche Bürgerräte eben einzuführen. Aber es ist ein bisschen schwieriger, als das da nur in das einem aber. Land zu machen. Ja, also ich glaube, Frau Adamek weiß das. Da kommen Bürger, Bürgerinnen aus 27 Mitgliedstaaten
mit
zusammen.
Mit unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen. Herangehensweisen. Ja, damit geht es schon mal los. Ne?
Und das muss man natürlich dann auch schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch die Ressourcen zur Verfügung haben, um miteinander ins Gespräch überhaupt kommen zu können.
Frau Adamek, Sie haben ja die Erfahrungen gemacht mit einem Bürgerforum, so würde es, oder Bürgerrat vielleicht, würde ich es jetzt mal so bezeichnen, bei dieser Zukunftskonferenz. Ja. Also würden Sie Herrn Schröttges unterstützen, dass es da viel mehr dieser Bürgerräte, viel mehr Bürgerkontrolle geben sollte in der Europäischen Union?
Auf jeden Fall. Also so eine Konferenz könnte man ja alle 5 Jahre stattfinden lassen und die Bürger diskutieren darüber, wohin es mit Europa gehen soll. Das haben wir ja jetzt auch gemacht und die Kommunikation unter den Bürgern verlief gut und es hat auch, also die Konferenz ist ein Beispiel dafür, dass es funktioniert, auch obwohl wir aus unterschiedlichen Ländern kommen, unterschiedliche Kulturen haben und wir hatten jetzt das Glück, dass wir bei jeder Sitzung immer Übersetzer hatten, die uns dann auch mit der Sprachbarriere geholfen haben.
Also die Sprache ist dann doch mehr als nur ein technisches Problem, ja? Ist auch ein tatsächlich ein tief sitzendes Verständnisproblem, Frau Adamek? Haben Sie das Gefühl auch gehabt?
Nee, das weil, auf gar keinen
weil
Fall.
Weil dolmetschen kann man ja, das ist wirklich jetzt gar kein Problem, das kriegt man ja hin, ne?
Ja, genau, also jetzt so die Sprache war jetzt nicht das Problem, eher, dass ich jetzt kein Ungarisch und Polnisch spreche, aber wenn man Übersetzer hat, ist das alles eigentlich gar kein Problem.
Hm. Herr Streutkes, Sie haben gehört, durchaus zumindest Teile Ihrer Vorstellungen sind ja auf offene Ohren gestoßen.
Das freut mich sehr. Ich finde das sehr schön, dass auch die Sprache jetzt gerade angesprochen worden ist, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass in den Schulen, in den Ländern bestimmte Fremdsprachen favorisiert werden, dass aber die praktische Handhabung der Fremdsprachen, auch die Art und Weise, wie die gelernt werden, viel zu verschult ist und dass man viel mehr auch schon im Schulbereich beim Fremdsprachenlernen viel mehr Kontakt mit den Schülern anderer Länder haben müsste, um sozusagen diese Völkerverständigung gerade in diesem Schulfach, wo es ja um Völkerverständigung geht, auch mal zu praktizieren. Also ich bedanke Ihnen, dass ich in die Sendung da hinein.
Sehr gerne.
Durfte.
Viele Grüße nach Pforzheim. Danke für den Anruf. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir wollen von Ihnen wissen, was muss sich ändern in dieser Europäischen Union. Und am Telefon ist Karin Sass aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich
was
muss noch meinen Lautsprecher ausstellen.
Ja, das wäre schön. Da hören wir Sie besser. Kommen Sie ein bisschen näher ran.
Schönen guten Morgen.
Jetzt hören wir Sie
Frau Sass aus Berlin.
Ja.
Ich wurde eingangs gefragt, ob denn Belgien weit weg sei. Örtlich gesehen ja. Gefühlsmäßig gar nicht. Ob es die alten westlichen Länder sind. Jetzt lasse ich so ein bisschen auch mein Alter, meine Kultur durchblicken, wie das umliegende Frankreich, Spanien, Italien. Als auch von Berlin aus gesehen die Nähe zum Ostblock und Balkan. Ich finde es wunderschön, dass dieses alles zusammenwächst. Wir sind eine Welt. Wir sprechen bald eine Sprache, das Englisch. Die Sprachen sollten kein Hindernis mehr sein. Es soll eine Berufspolitik bleiben in der Europäischen Union, ja, damit es keine Hobbypolitik wird, aber mit den Bürgern. Und wenn aus 27 Ländern Bürgerräte zusammenkommen, dann ist das bürgernah, lebensnah. Dann müssen wir die Medien mitnehmen, wurde auch an einer Stelle gesagt, die Pressefreiheit achten. Deutschland ist, glaube ich, auf Platz 16 gerutscht vor ein paar Tagen, 3 Stufen runter.
Aber weltweit, ne? Nicht nur europäisch.
Ja.
Ne?
Ah, danke schön. Ja, richtig. Das wäre ganz das entscheidend
ist richtig,
dabei.
Ja.
Und ja, ein kleines Fazit, einfach mal so locker dahergesprochen, weil ich nicht vom Fach bin. Frau Adamek sagte so schön, an den wenigsten Familientischen wird wohl über dieses Thema gesprochen. Ich muss zugeben, ich habe persönlich den 9. Mai nicht im Kopf gehabt als Europatag. Man ist jetzt ja auf andere Dinge fokussiert. Und Publikmachung, Medien mit ins Boot nehmen, wie ich sagte, über Informationen zu diesem Thema würde ich sehr schön finden in allen Bereichen. Das wird im Bildungsbereich gemacht. Wo können wir das noch mit ansteuern, könnte man überlegen. Und ich habe persönlich das Gefühl, durch die Europäische Union in meinem Alltag sehr viel Gutes zu erfahren, sehr viel Positives.
Zum Beispiel?
Die gleiche Sprache, das gleiche Denken. Ich habe eine Freundin in Berlin lebend als Französin. Die sagte immer, bei den Franzosen bin ich die Deutsche, bei den Deutschen bin ich die Französin. Jetzt bin ich Europäerin. Also diese Gemeinschaft zu denken auch und zu leben, erfahre ich gerade und das gefällt mir sehr gut.
Karin Sass in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Was wir heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur tun, ist unter anderem auch zu verbreiten, dass der 9. Mai Europatag ist, also der Bekanntheit dieses Tages tatsächlich ein bisschen weiterzuhelfen, denn die allerwenigsten wissen es, glaube ich, dass der 9. Mai Europatag ist, von der Europäischen Union als solcher ausgerufen. Damals hat der französische Außenminister Robert Schuman 1950 eine Produktionsgemeinschaft aus Kohle und Stahl vorgeschlagen und damit einen EU-Vorläufer. Am 9. Mai, am Montag also, werden auch die Spitzen der Europäischen Kommission, des Parlaments und der Mitgliedstaaten einen 50-seitigen Forderungskatalog einschätzen, ihre Stellungnahme dazu abgeben. Von Bürgerinnen und Bürgern ist dieser Forderungskatalog zusammengestellt worden. 800 waren es, die in einem Jahr dort einige Reformen aufgestellt haben. Und wir haben es schon gehört, worum es da ging. Keine Einstimmigkeit mehr in der Außen- und Steuerpolitik, kein nationales Vetorecht mehr, gemeinsame Gesundheitspolitik, gemeinsame Bildungs- und Sozialpolitik, mehr Kampf gegen Klimawandel, mehr Digitalisierung, ein offenes Europa, mehr Kompetenzen auch fürs Europaparlament und vor allem mehr Bürgerbeteiligung. Das sind alles Forderungen dieser Konferenz, die uns heute Vormittag auch nochmal beschäftigen sollen. Schreiben Sie uns gerne, wie Sie sich eigentlich diese Europäische Union vorstellen. Also vielleicht machen wir heute Vormittag auch so eine Art Bürgerkonferenz hier im Radio bei uns im Deutschlandfunk Kultur. 0800 2254 2254. Sie können uns auch gerne schreiben per E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Heiko Labusch aus Ostfriesland schreibt uns, es werden richtigerweise immer mehr Mitgliedstaaten. Mehr Mitgliedstaaten heißt auch größeres Gewicht in der Welt. Nachteil, sehr langsame Entscheidungen. Ich schlage daher vor, auf Mehrheitsvotum zu verändern. Also eben nicht Einstimmigkeit, sondern eben mit Mehrheiten zu entscheiden, da sonst immer nur kleinste Kompromisse geschlossen werden. Ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt so ein bisschen als eine der Kernproblematiken herausstellt, Greta Ademeck, die Sie ja bei dieser Bürgerkonferenz dabei waren, tatsächlich, dass eben nicht mehr alle Staaten zustimmen müssen bei wichtigen Entscheidungen, sondern dass Mehrheiten entscheiden können. Das wäre ja, wenn das dann so wäre, wirklich eine komplette, ich sag mal, Veränderung auch dieser Europäischen Union, eine völlig andere politische Kultur. Wäre das in allen Bereichen gut?
Da bin ich jetzt nicht die Expertin. Aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, ja, aber ich glaube, Frau Bischoff hat da vielleicht eine etwas professionellere Antwort. Aber dass die Einstimmigkeit weg muss, war eigentlich in allen Bürgerforen direkt klar und wurde auch, glaube ich, direkt am ersten Tag aller Bürgerforen direkt angesprochen, dass wir einfach, um die EU handlungsfähiger zu machen, damit die EU auch schnell auf aktuelle Herausforderungen agieren kann und überhaupt in der Lage ist, dafür auf Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren.
Also Einstimmigkeit überall weg, Gabi Bischoff, in allen Bereichen?
Die Bürgerinnen und Bürger haben in bestimmten Bereichen vorgeschlagen, die Einstimmigkeit abzuschaffen, insbesondere in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in anderen Feldern. Wir haben ja nicht alle Felder diskutiert. Das waren ja 4 Bürgerforen, 9 unterschiedliche Themen. Ich persönlich denke, ja, man sollte sie überall abschaffen. Und es gab übrigens in Deutschland auch eine breite Kampagne zu dieser Zukunftskonferenz von proeuropäischen Organisationen der Europa-Union, Pulse of Europe, die nannte sich No-Veto-Kampagne, um eben zu sagen, lasst uns jetzt in Europa diesen Schritt gehen und die Einstimmigkeit abschaffen, damit wir wirklich auch Entscheidungen fällen können. Und was viele Menschen vielleicht nicht wissen, wenn man auf den Rat guckt, dann haben viele Mitgliedstaaten die Einstimmigkeit auch genutzt, um sich was abkaufen zu lassen. Das waren nicht immer die besten Lösungen, die da rausgekommen sind. Und alleine das spricht auch dafür, dass wir das abschaffen sollten.
Aber um die Einstimmigkeit abzuschaffen, wenn ich richtig verstehe, müssen ja die europäischen Verträge geändert werden. Und die wiederum können nur geändert werden, wenn Einstimmigkeit herrscht.
Ja, wir haben aber die Europäische Union, Sie haben ja Robert Schuman angesprochen, seit dem Entstehen bis heute haben wir wichtige Etappen gehabt, wo wir immer die Verträge geändert haben, weil die Welt sich geändert hat. Und auch jetzt ist es so, seit wir den Lissabon-Vertrag haben, seit der letzten Reform, gucken Sie sich an, was da passiert ist seit 2007. Wir haben eine weltweite Pandemie gehabt. Wir haben wieder einen Krieg in Europa. Ein Mitgliedsland ist ausgetreten. Da ist wahnsinnig viel passiert. Die Welt hat sich geändert. Und deshalb müssen sich auch immer wieder in Abständen die Verträge ändern. Und das war nie leicht. Das war immer schwierig. Aber deshalb ist die Zukunftskonferenz auch ein neuer Weg. Sie erinnern sich vielleicht, auch die Hörerinnen und Hörer, dass wir einen Verfassungskonvent hatten, der hat getagt, lange, hat dann eine große Reform vorgeschlagen und die Bürgerinnen und Bürger durften hinterher nur Ja oder Nein sagen in den Referenden. Und es hat nicht funktioniert, jedenfalls nicht in Frankreich, nicht in den Niederlanden, nicht in Irland. Um deshalb zu sagen, diesmal machen wir es genau andersrum. Wir fragen erst die Bürger und es kann auch einfließen in diese Vertragsreformen, was die Bürgerinnen und Bürger sich vorstellen. Und dann wissen wir, in welchen Bereichen zum Beispiel sie sich Vertragsänderungen gut vorstellen können. Und dann machen wir die Reformen. Und dann wird das am Ende vielleicht auch besser ausgehen.
Also mehr Bürgereinfluss in dieser Europäischen Union, das fordert auch Gabi Bischoff, sozialdemokratische Europaabgeordnete. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer aus Dresden, ruft Annette Sommer an. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Was erhoffen Sie sich oder was erwarten Sie?
Ich wollte eigentlich nur nochmal einen kleinen Beitrag von meiner Seite geben, weil meiner Meinung nach Europa mit den Kindern und Jugendlichen anfängt. Und da gibt es ein Projekt über das Europäische Solidaritätskorps, das meiner Meinung nach noch nicht bekannt genug ist. Meine Kinder haben beide daran teilgenommen. Also das ist ein bilateraler Austausch zwischen europäischen Ländern. Man sucht sich in Deutschland eine Entsendeorganisation und wenn man die gefunden hat, sucht man sich europaweit, da gibt es eine Plattform, einen richtigen Katalog, wo man sich soziale Projekte aussuchen kann, sucht man sich quasi den Partner, bei dem man ein freiwilliges soziales Jahr, also es geht von einem Monat bis 12 Monaten, ableisten kann. Also in unserem Falle war das so, die eine war in Norwegen, die andere in Portugal, hat dort zusammengelebt mit Ukrainern, Ungarn, Bulgaren, Esten und dadurch in einer Wohngemeinschaft die jeweils andere Kultur kennengelernt. Die sind sich näher gekommen und haben nebenbei noch an sozialen Projekten teilgenommen. Und das Ganze wird komplett gefördert, von den Reisekosten bis zu einem Taschengeld für Lebenshaltungskosten, dann für Essenversorgung teilweise und umsonst Wohnen. Und das ist eigentlich kaum bekannt. Wir sind nur drauf gekommen, weil Freunde uns davon erzählt haben und ich erlebe immer wieder, dass es kaum jemand weiß und bin der Meinung, dass regional in den Schulen und Berufsschulen darauf näher eingegangen werden sollte. Und finde, unsere Kinder hatten Glück. Ich höre zu, wenn mir jemand irgendwas erzählt und die Idee ist dann dadurch gekommen, aber es gibt ja viele, wo die Kinder selber oder die Jugendlichen und junge Erwachsenen selber auch aktiv werden wollen und nur einfach nicht wissen, dass es diese Projekte gibt.
Ja, Gabi Bischoff, was kann man da ändern, dass dieses Europäische Solidaritätskorps, komischer Name, ehrlich gesagt, wenn ich das so höre mit dem Chor.
Das ist halt die Gesellschaft.
Aber das ist eine Plattform. Ja. Genau. Also ich verstehe es jetzt mal so als eine Art Plattform für Jugendliche, um auch ein freiwilliges soziales Jahr in einem europäischen Land abzuleisten und sich dort zu treffen und an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. So verstehe ich das, ne?
Genau.
Gabi Bischoff, warum ist das so unbekannt?
Ich glaube, dass wir wissen inzwischen, ich glaube, ganz viele haben schon mal gehört, dass es Erasmus gibt, also so ein Austausch für Studentinnen und Studenten. Schon weniger wissen, dass wir Erasmus Plus haben, das heißt, dass auch Auszubildende das nutzen können, um Erfahrungen in einem anderen EU-Land zu sammeln und das auch unterstützt zu bekommen. Und die Frage hier bei dem Solidaritätskorps, da glaube ich auch, dass man viel stärker noch als bisher auch hier von den Büros der Kommission, die wir hier haben, das an den Schulen bekannter gemacht werden sollte. Weil, wie Sie das sagen, Sie haben das zufällig erfahren in einem Gespräch. Ich glaube, dass wenn die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel von anderen Schülern, die das gemacht haben, das vorgestellt kriegen würden, würden sich auch viel mehr dafür interessieren. Mhm. Und ich persönlich, das ist meine Einschätzung, Erasmus und Erasmus Plus ist das beste und erfolgreichste Programm, was wir haben. Ich will nur ein Beispiel nennen.
Gibt es ja schon eine ganze Weile, ne? Über, glaube ich, 30 Jahre fast schon. Ne?
Aber wir haben es auch erweitert. Zum Beispiel, ich war vor einiger Zeit in einer Grundschule in Spandau.
In Berlin-Spandau.
Und da haben die auch ein Erasmus-Projekt, ein Theaterprojekt gemacht, wo dann die Kinder nach Frankreich gefahren sind. Und es wirklich einen Austausch unter Grundschülerinnen und Schülern gab. Und viele davon, die waren noch nie in ihrem Leben in einem anderen europäischen Land. Für die war das eine Wahnsinnserfahrung. Und für mich wächst da Europa zusammen. Das muss in der Tat und sollte ganz früh anfangen.
Aber die Europäische Union konnte sich ja nicht mal einigen auf ein Europaticket, auf ein Bahnticket für alle Jugendlichen in der Europäischen Union. Seit wie vielen Jahren wird das diskutiert?
Nein, das haben wir.
Ja.
Also nicht für alle
Jugendlichen,
nein.
Ja, nicht für alle. Also klar, es gibt die Möglichkeit, aber eben nicht durchgehend für alle. Wäre doch mal eine Maßnahme gewesen, oder?
Finde ich auf jeden Fall.
Tja. Annette Sommer, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und vielleicht ist das Ihnen auch. Und einen schönen Europatag, 9. Mai. Weißt du, Sie wussten es auch nicht, glaube ich, ne? Mit dem
Nein.
Europatag. Ich würde jetzt mal unrepräsentativ sagen, dass 90% der europäischen Bürger wahrscheinlich das nicht wissen, aber vielleicht ändert sich das auch noch. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße nach Dresden.
Danke. Wiederhören.
Greta Ademek, Sie sind ja 22 Jahre alt, wenn ich das so sagen darf. Hätten Sie sich auch, ich weiß nicht, wie stark Sie gereist sind in Ihrer früheren Jugend, innerhalb der Europäischen Union, wie sich so ihr Europabild geprägt hat. Aber wäre das zum Beispiel mal eine Maßnahme, alle europäischen Bürger bis, sagen wir mal, bis 21 mit einem Ticket auszustatten?
Das auf jeden Fall, da bin ich vollkommen dabei sozusagen. Das hätte ich mir früher auch gewünscht. Ja, also in den Vorschlägen steht auch drin von der Konferenz, dass auf jeden Fall solche Programme mehr gefördert werden sollen, wie die Frau gerade am Telefon, also Programme, von denen, wie die Frau gerade am Telefon geredet hat. Und dass auch Erasmus noch erweitert werden soll, dass es halt auf jeden Fall für alle europäischen Bürger möglich ist, sowas zu machen.
Und das Europäische Solidaritätskorps, also wenn man muss einfach diesen Namen eingeben bei Google, dann findet man es auch schon. Und gibt es auch eine sehr ausführliche Seite, die ich mir gerade anschaue, während wir sprechen. Da ist eigentlich vieles da, kann man sich informieren. Ja, aber der Wissensstand darüber ist eben immer noch gering. Es wird immer wieder gesagt, da muss mehr passieren. Würden Sie sich das auch wünschen? Rufen Sie uns an. Wie sollte die Europäische Union kommunizieren? Muss da sehr viel mehr passieren? Muss da mehr Wissen verbreitet werden? Muss das transparenter, offener sein? 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben uns gerne per E-Mail gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Schönen Vorschlag macht auch Marion Roma aus München, die sagte, ich hätte mir am Beginn der Vereinigung der Europäischen Union eine gemeinsame europäische Briefmarke gewünscht. Auch das natürlich so kleine Details, die manchmal auch helfen können. Sabine Gärtner aus Berlin ruft an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin 82 Jahre und habe die Entstehung der EU natürlich leibhaftig mitgemacht. Die Vorstufen und die Querelen, die es gibt durch die vielen Länder. Ich bin aber nicht so pessimistisch, wie anfangs der Moderator es meinte. Am seidenen Faden hatte er gesagt. Ich bin durch die Jugendlichen und ihr Interesse und durch die vielen europäischen Projekte, die es gibt, sehr optimistisch, dass die demokratische Bewegung gestärkt wird und sich durchsetzt. Andererseits ärgert es mich natürlich, wenn alle Abgeordneten zwischen Straßburg und Brüssel dauernd pendeln. Gut. Aber insgesamt freue ich mich, das noch zu erleben, die europäische Entwicklung. Und ich hoffe, dass es auch noch einen europäischen Ausweis gibt und eine europäische Hauptstadt. Das möchte ich noch erleben. Und einen Vorschlag direkt an den Moderator habe ich.
Das bin ja ich.
Sie fragen immer, warum das so wenig verbreitet ist. Da gestehe ich Ihnen, ich sehe regelmäßig Arte mit Journal und Carambolage und die sind wunderbare Sendungen, Frankreich und Deutschland miteinander bekannter zu machen. Und so etwas würde ich mir von Ihrem und anderen deutschen Sendern wünschen zur besten Sendezeit, beispielsweise 19:30. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht 20 Minuten nur Europa das Thema ist. Es nützt mir sehr wenig, wenn eine Mitteilung aus dem Europäischen Parlament irgendwie zwei Sätze in den allgemeinen Nachrichten eingestreut werden. Das geht ja oft unter. Aber eine europäische fest etablierte Sendung, wo solche Informationen, wie Frau Zimmer es gerade aus Dresden geschildert hat, verbreitet werden. Das könnte doch das Ganze verbessern und auch die Leute anregen, selber eine Haltung zu nehmen.
Also Europa-Themen ziehen sich immer so ein bisschen durch unser Programm. Wir sind ja hier eine Institution mit insgesamt 3 Programmen, also Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova. Und da gibt es sehr viele verschiedene Dinge. Ich kann Ihnen da auch immer sehr die Audiothek nahelegen. Also klar, wenn Sie jetzt sozusagen im laufenden Live-Programm das vielleicht nicht immer in dem Moment hören, gibt es immer die Möglichkeit, Dinge auch nachzuhören. Geht ja bei Arte beim Fernsehen auch, ne, dass man diese Mediathek dort nutzt. Ich weiß nicht, ob sie das auch tun, im Nachhinein sich nochmal was anzuschauen. Also das sind immer sehr viele Europa-Themen, ziehen sich so ein bisschen durch, aber ich nehme das trotzdem mal auf. Diese Kritik sozusagen, die jetzt von Ihnen kommt und auch von ein, zwei anderen, die uns hier per E-Mail geschrieben haben, Greta Adamek, wenn wir jetzt mal über die Medien reden. Also fehlen Ihnen da die Europa-Themen?
Ja. Also klar, wenn man jetzt Arte schaut oder auch Deutschlandfunk hört, dann kommt das, also ist Europa immer wieder Thema. Aber jetzt so in den, keine Ahnung, im ARD und im ZDF oder auf ProSieben, ja. RTL, da hört man ja kaum was über Europa. Da ist das ja fast so, als würde das nicht existieren.
Ich höre ein lautes Ja da im Hintergrund bei Sabine Gärtner. Ja. Frau Bischof.
Grüße an Frau Adamek.
Ja. Ja. Offensichtlich, ja. Frau Bischof, sehen Sie es auch ähnlich? Würden Sie sich mehr wünschen?
Nehmen Sie sich das Beispiel der Zukunftskonferenz. Wie viel Medienberichte, wie viel Interesse hat es gegeben? Aus meiner Sicht nicht sehr viel. Vielleicht hängt es mit dem etwas schleppenden Beginn zusammen mit der Pandemie. Aber zum Beispiel um die Dynamik, die da auch Frau Adamek beschrieben hat, die da geherrscht hat auf der Zukunftskonferenz, das transportiert sich manches nur, wenn man dann auch dabei ist und darüber berichtet. Da hätte ich mir auch mehr gewünscht. Auf der anderen Seite hat ja Frau Gärtner auch darauf hingewiesen, dass es bestimmte Programme gibt, die sind aber eben nicht so Mainstream. Und was mich zum Beispiel immer stört, ist, dass oft, wenn man wirklich zur Primetime in den Nachrichten Europa hat, da kriegt man so ein Bild, da stehen lauter langweilige Staats- und Regierungschefs und dann gibt es zwei Botschaften dazu. Aber wie es zu Entscheidungen gekommen ist, was dahinter steckt, aufzuklären darüber und es auch ein bisschen spannender zu präsentieren, das würde ich mir schon wünschen. Und ich glaube, dass da auch die Öffentlich-Rechtlichen einen Auftrag haben.
Sabine
Wir zahlen ja dafür.
Sabine Gärtner in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diese kritischen Anmerkungen auch zur Arbeit der öffentlich-rechtlichen Medien. Dankeschön. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Was muss sich ändern in dieser Europäischen Union? Was muss sich vielleicht auch ändern, wenn es um die Aufgabe von nationaler Souveränität geht und ja, mit Vetorechten zum Beispiel und vielem anderen mehr, also mehr Gemeinsamkeit, ist das wirklich der Weg für diese Europäische Union oder soll es eher ja, mehr Rechte für die einzelnen Staaten geben? Das kann man ja auch alles unterschiedlich sehen. 0800 2254 2254. Wir haben noch Zeit für ein Telefonat mit Mike Pistiak aus Frankfurt-Oder oder besser in der Nähe von Frankfurt-Oder, also nah an der polnischen Grenze vermute ich mal. Schönen guten Morgen.
Einen recht schönen guten Morgen.
Wie sehen Sie es?
Ja. Also, es ist ja wirklich traurig, dass man immer in seinem Thema bleiben muss, obwohl also das mit den vorher gesagten Beiträgen gibt es ja auch genug Redebedarf. Aber ich bleibe mal bei dem, worum es mir am Anfang ging, nämlich ja, ich könnte mir durchaus, also ich mache mal ein Szenario aus, ja, in der Nähe von Frankfurt zur polnischen Grenze. Verschiedene Kulturbereiche und ich weite das Thema noch aus. Ich habe also auch in meiner jüngeren Zeit in Ungarn gelebt, auf dem Dorf und habe dort also die EU auch als sehr zerstörerisches Element von Kultur erfahren müssen. Und ich bin total, also ein EU begeisterter Mensch, ja, das muss ich vielleicht vorweg schicken und trotzdem gibt es durch diese Zentralisierung und durch die wirtschaftlichen Verknüpfungen natürlich regional Desasters, die vielleicht darin enden, dass sich ein Viktor Orban so lange und auch so vehement an der Spitze hält oder auch in Polen relativ
Was meinen Sie da konkret? Können Sie es konkreter machen?
Ja, also ganz konkret kann ich das sagen. Also damals, als die Ungarn in die EU wollten, wurde ihnen gesagt, natürlich könnt ihr gerne kommen, aber ihr müsst natürlich die Milch aus Holland oder aus den Benelux-Staaten nehmen. Und da Ungarn zum großen Teil sehr, sehr landwirtschaftlich aufgestellt ist, hat sich das innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich ein halbes Jahr, so ausgewirkt, dass die Bauern, die jahrelang ihre Kühe versorgt haben und die Felder bestellt haben, um die Kühe zu versorgen und bla bla bla, dass also innerhalb von einem halben Jahr die Rentner, also die Bauern Rentner wurden, auf der Straße gesessen haben und sich betrunken, weil sie nichts mehr zu tun hatten und sind einfach dahin vegetiert. So, und ganze Dörfer sind ausgestorben. Also das war sehr drastisch und sehr traurig zu sehen.
Ich greife mal diesen einen Punkt vielleicht auf. Gerade Landwirtschaftspolitik, das wird ja seit Jahren diskutiert in der Europäischen Union und da gibt es auch sehr unterschiedliche Perspektiven darauf. Gabi Bischof, wenn Sie das hören, wenn sozusagen lokale Landwirte offenbar Probleme kriegen als Landwirte in der Europäischen Union, was sagen Sie dann?
Das ist ein Thema, das die Zukunftskonferenz auch aufgegriffen hat. Ich finde es ganz spannend, dass Sie das jetzt erwähnen, Herr Pistiak, weil Sie gesagt haben, wir wünschen uns auch in bestimmten Bereichen weniger Standardisierung und mehr Raum für Regionalität und für Spezifika, die es dort gibt. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich mich gut erinnere an eine Debatte, die wir geführt haben zur letzten großen Erweiterungswelle. Die EU hat dann eine gute Idee, also große, hohe Hygienestandards für Schlachthöfe. In der Erweiterung hat das aber dazu geführt, dass ganz viele kleine, regional aufgestellte Schlachthöfe schließen mussten, weil sie diesen Standards nicht entsprechen konnte. Und das ist für eine Region keine gute Entwicklung. Und deshalb muss man hier auch, wenn wir uns die Gesetzgebung angucken, abwägen. Und ist eben ein Wunsch auch der Bürgerinnen und Bürger und dann eben auch der Politik und Politikerinnen, die mit in der Zukunftskonferenz waren, die das unterstützen, dass wir mehr Raum für Regionalität auch in Zukunft geben sollten und dass man hier besser abwägen muss, welche Folgen das zum Beispiel für den ländlichen Raum hat.
Genau. Und da und Ihre These vorhin, die habe ich genau deswegen habe ich angerufen, ja, die These, also der Verallgemeinschaftlichung der Auswirkungen, was ich in vielen Sachen, sprich Finanz, Verteidigungspolitik, kann ich alles nachvollziehen, ja, so. Und gleichzeitig, und das sagten Sie ja eben gerade auch, das erfreut mich natürlich, dass es parallel dazu auch eine Regionalisierung geben muss, die ganz klar in der Region bleibt und in der Region auch ihre Werbung machen kann für Europa. Und das wäre ja ein schönes Bild, dass Europa eben in der Region stattfindet.
Herr Pistiak, ich danke Ihnen sehr. Wir haben ja gleich bei uns die Nachrichten. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja. Viele Grüße, Mike Pistiak. Rufen Sie auch uns gerne an 0800 2254 2254. Was muss sich ändern in der Europäischen Union und dieses Regionale? Das greifen wir gleich nochmal auf.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Mit Wladimir Balzer.
Und mit Greta Adamek, Studentin aus Bonn, der Politikwissenschaft, Teilnehmerin der Bürgerkonferenz zur Zukunft Europas, wo sich hunderte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa zusammengetan haben und letztens einen 50-seitigen Forderungskatalog vorgelegt haben zur Reform der Europäischen Union, im Kern mehr Bürgernähe. Und Gabi Bischoff, seit 2019 sozialdemokratische Europaabgeordnete, Mitinitiatorin dieser Bürgerkonferenz. Wir wollen kurz vor dem Europatag, von dessen Existenz wahrscheinlich die allermeisten, zumindest bis heute Vormittag, noch nicht allzu sehr viel wussten, vor diesem 9. Mai, vor diesem Europatag wissen, was muss sich ändern in der Europäischen Union? Was wünschen Sie sich? Was läuft falsch? Was ist gut? Was wünschen Sie sich auch zum Thema Energiepolitik zum Beispiel? Was ist mit der Rechtsstaatlichkeit, mit der Demokratie? Wird da genug drauf geachtet? Es gibt da ja so durchaus ein paar umstrittene Kandidaten wie Ungarn und Polen. Aber auch was die Mitbestimmung der Bürger angeht, inwieweit reicht das vielleicht schon? Muss da noch sehr viel mehr kommen? Was ist aber auch mit der nationalen Souveränität? Vielleicht wünschen Sie sich eher weniger Einigkeit, sondern mehr vielleicht nationale Selbstbestimmung. Auch das ist ja ein Modell, dass man sagt, ein Europa der unabhängigen Regionen und Staaten. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und kurz vor den Nachrichten haben wir ja ein Telefonat geführt mit einem Hörer, der unter anderem auch darauf hinwies, dass es oft so Probleme gibt zwischen den regionalen Bedürfnissen, zum Beispiel auf dem ungarischen Land. Da hat er Erfahrungen gesammelt, im Kontrast vielleicht zu den großen Städten. Also diese Bandbreite der Interessen und der Situation, also das Regionale. Wie kann man das, dieses spezifische Regionale, das ganz eigene bewahren, ohne vielleicht den europäischen Gedanken aufzugeben, Greta Adamek? War das auch Thema in dieser Zukunftskonferenz?
Auf jeden Fall war das war ein großes Thema. Und auch in meiner Arbeitsgruppe, ich war in der Arbeitsgruppe Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Und da haben wir viel über die Förderung besonders von regionalen Kulturen, aber auch regionalen Sprachen gesprochen. Und genau, wie wir die sozusagen ein bisschen bewahren können. Und die nicht in der EU sozusagen untergehen.
Ja, weiß nicht, Sie haben es ja vorhin gehört, ne? Als wir den Anruf bekommen haben, als es um zum Beispiel ungarische Landwirte ging, die vielleicht finanziell zum Beispiel nicht ganz so gut ausgestattet sind wie niederländische Großbetriebe. Also haben Sie das Gefühl, dass da manchmal etwas gegeneinander läuft?
Ja, schon ein bisschen. Ich würde sagen, die EU muss sich, also sollte sich nicht mehr auf die Nationalstaaten konzentrieren, sondern auch mehr auf die verschiedenen Regionen in den Staaten und die mehr unterstützen.
Was heißt das konkret? Haben Sie ein Beispiel für uns?
Jetzt gerade konkret leider nicht.
Also sagen wir mal so, Regionen in den Staaten. Also Sie kommen ja aus dem Ruhrgebiet ursprünglich.
Genau.
Ne?
Ja, also im mehr, also einfach. Boah, Entschuldigung, das Kabel hängt gerade fest. Ja, mehr Geld einfach in die regionale Struktur geben.
Also weniger in die Nationalstaaten, genau. Sondern tatsächlich in die Region. Gabi Bischof, ist das ein Modell?
Auf jeden Fall ist Regionalförderung wichtig. Das passiert aber auch zum Teil schon. Aber ich glaube, dass wenn man sich diese über 300 Vorschläge anguckt, die aus der Zukunftskonferenz kommen, dann sollte man nicht nur auf die einzelnen Vorschläge gucken, sondern dass die Zukunftskonferenz einen wirklichen Perspektivwechsel vorschlägt, nämlich nicht mehr nur den Markt in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu gucken, wie wirkt der sich auf das Wohlbefinden der Menschen in Europa aus, wie stärkt er tatsächlich auch ihre Möglichkeiten, sich zu entfalten, sich einzubringen und auch sozial abgesichert zu sein. Und das finde ich ganz spannend an dieser Zukunftskonferenz, weil sie wirklich die Perspektiven verschiebt.
Das heißt also auch, also wenn wir jetzt mal von diesem nationalen Gedanken uns weiter verabschieden und vielleicht so ein bisschen transnationaler denken, so ein bisschen übernationaler denken, europaweit denken, dann schreibt uns zum Beispiel Hans Kasnell, der sich für eine europaweite Partei einsetzt. Er erinnert an Volt, schreibt aber auch, dass die Hauptprotagonisten für Deutschland sich leider schlecht verkauft hätten. Aber er glaubt, schreibt er hier, eine Europapartei könnte mehr an den Menschen orientiert sein, weniger an der Wirtschaft, die Idee von Europa zu einem täglichen aktiven Gedanken zu machen. Greta Adamek, würden Sie sich das auch wünschen? Wie gesagt, wir haben ja diese Partei Volt zum Beispiel, aber auch andere Initiativen, so eine europäische Partei über alle Grenzen hinweg?
Ja, schon. Also ich würde es mir wünschen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das genau umsetzen sollte, dass jetzt jede Partei, also dass es jetzt einfach große europäische Parteien gibt. Es gibt ja hier im Europaparlament auf jeden Fall die verschiedenen Fraktionen und vielleicht, wenn die einfach auch ein bisschen mehr präsenter sind in den Medien, wird das auch schon viel bringen.
Und wie wäre es denn mal mit transnationalen Listen? Ich meine, darüber wird ja schon seit Jahren diskutiert. Jetzt gab es jetzt diesen Parlamentsbeschluss über zumindest einen kleinen Teil der Parlamentarier, die dann über transnationale Listen gewählt werden sollen. Also diese Listen, die eben in allen EU-Staaten den Bürgern vorliegen, nicht nur in den einzelnen Staaten. Ich glaube, das sind jetzt gerade mal 28 Sitze, ne, die mit dieser neuen transnationalen Liste besetzt werden sollen, die zusätzlich hinzukommen zu diesen schon vorhandenen 705. Sollte vielleicht Greta Adamek, ich weiß nicht, ob das auch eine Forderung war bei Ihnen da in dieser Bürgerkonferenz, sollte vielleicht das gesamte Europaparlament mit einer europäischen Liste gewählt werden?
Ich würde sagen, nicht das Ganze, aber also Transnationalisten sind auch ein Vorschlag, der in der Konferenz diskutiert worden ist. Und ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, wenn ein paar Plätze auf jeden Fall über transnationale Listen vergeben werden.
Aber nur ein paar. Ich hatte jetzt gedacht, Mensch, also Sie sind so entbrannt, Sie wollen gleich das Ganze. Nein, doch nicht.
Nein, also das ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger sich in der Konferenz auch einigen konnten, ist, dass ein paar Plätze über transnationale Listen vergeben werden.
Aber die anderen dann schon noch national, ne? Also es ist schon offenbar wichtig, vielen Leuten, dass sozusagen die nationalen Vertreter ins Parlament geschickt werden, ne? Und nicht die überregionalen Vertreter, oder?
Ja, das war auf jeden Fall vielen Bürgerinnen und Bürgern in der Konferenz wichtig.
Mhm. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Karl Tull aus Hamburg oder bei Hamburg ruft an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihnen wichtig?
Ja, ich sag mal zwei Themen, die ich mal rausgegriffen habe aus dem ganzen Blumenstrauß, der eigentlich nötig wäre. Und zwar ist das, dass in der Region, also ich wohne hier in Schleswig-Holstein, in Elmshorn, in der Region kommt von dem europäischen Gedanken überhaupt nichts an. Es gibt keine Vertreter, es gibt keine Verbreiter dieses Gedankens oder überhaupt, was da zur Grundlage zugehört. Und ja, das ist ein dickes Ding. Und wenn ich mir so Leute, auch zum Beispiel neben uns ist so ein, ich sag mal, so ein Ghetto der armen Leute, die haben ganz andere Nöte. Die sind so weit entfernt, in etwa überhaupt über europäische Gedanken zu reden. Und da fiel mir mit der Zeit auf, ja Mensch, das liegt auch an der politischen Bildung, die überhaupt nicht in der Bevölkerung weit vertreten ist, dass man sich auch im Laufe des Lebens ab und zu einen Kurs angedeihen lässt, im Rahmen vom Bildungsurlaub oder auch sonst von Vertretern, die sowas anbieten, meinetwegen der DGB oder was weiß ich. Und dass man überhaupt befähigt wird, ist überhaupt danach zu denken.
Mhm. Also für Sie fehlt da einfach auch das Wissen oder hängt das auch damit zusammen, dass viele Menschen gerade vielleicht in sozial prekären Situationen einfach auch nicht die Nerven und die Muße und die Ressourcen haben, sich große europäische Gedanken zu machen?
Genau das ist es. Die haben ganz existenziellere Sorgen und ich sag mal, das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man so guckt, so wer sich so für Europa interessiert, als ich so diese Leute von PULS da gesehen habe, ja, ich meine, das kam ja bei mir das Schlagwort, Eliten machen sich da einen schönen Nachmittag und denken mal darüber nach. Aber die Bevölkerung unterhalb der akademischen Laufbahn, sage ich mal so, die haben da überhaupt nichts von und die werden auch nicht mitgenommen oder da gibt es kein Interesse dran, sie mitzunehmen. Das setzt sich dann auch in Deutschland, auch in den politischen Kreisen, Reisen fort, so. Da, die haben gar keine Chance und die werden ewig europäisch dumm sein, sage ich mal so.
Gabi Bischoff, ist die Europäische Union ein elitäres Projekt?
Sie war es sicherlich viele Jahre. Das hat offensichtlich auch ganz gut funktioniert, dass man, solange die Entscheidungen, die da kamen, auch positive Auswirkungen für alle gesellschaftlichen Bereiche hatte, lief das. Aber das ist ja schon seit längerem nicht mehr der Fall. Und was ich so spannend fand an der Zukunftskonferenz, war, dass wir eben Menschen aus allen Einkommensschichten da hatten und dass die keine riesigen Institutionendebatten führen wollten, sondern von ihrem Leben und ihrer Lebenslage ausgegangen sind. Und deshalb, ich bin ja Gewerkschafterin, da sehr aktiv, ist es für mich ganz wichtig, dass dieses Europa eben auch gute Regelungen hat, um Arbeitnehmerinnen bessere Möglichkeiten zu bieten, sich einzubringen, aber auch zum Beispiel anständige Löhne zu bekommen. Und das war ein Thema, was die Bürgerinnen in fast allen Foren eingebracht hat. Ob das um Gesundheitspolitik ging.
Ein europaweiter Mindestlohn.
Mindestlohn.
War das damit Thema auch?
Ja, das war ein großes Thema bei der Digitalisierung. Das war Thema bei der Gesundheitspolitik. Das war Thema in meiner Arbeitsgruppe zu Wirtschaft und Sozialem. Dass sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass wir Menschen haben in Europa, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Und die auch, das möchte ich noch mal auch tatsächlich Herrn Tull mitgeben, die gesagt haben, in Europa kann nicht funktionieren, wenn wir zum Beispiel keine soziale Grundsicherung in allen Mitgliedstaaten haben und haben die Regierungen aufgefordert, die Kommission hier einen Vorschlag vorzulegen und dann eben auch im Rat das zu unterstützen. Wir als Parlament fordern das schon seit Längerem, weil wir sehen, wenn wir uns zum Beispiel Armutswanderung in Europa angucken und die Ursachen dafür sehen, dass es diese soziale Absicherung in manchen Ländern nicht gibt oder die nur sehr minimal ist, dann, wenn wir ein gemeinsamer Arbeitsmarkt sind, ein gemeinsamer europäischer Raum, dann brauchen wir auch bessere soziale Standards und zwar überall.
Also wie realistisch das auch immer ist, aber Herr Tull, wäre das etwas, was Sie sich auch wünschen würden, so einen europaweiten Mindestlohn?
Ja, natürlich, aber das, ich weiß ganz genau, wissen Sie, ich bin jetzt auch schon 68 und habe das Leben so ein bisschen genossen und weiß auch ganz genau, das wird nicht oder in Dekaden erst passieren, aber nicht mehr, ich sag mal, in diesem Jahrhundert hätte ich beinahe gesagt, aber das sind alles Sachen, da bedienen sich erst die Leute, die wohlständig ständig sind. Ich sag mal so, akademische Laufbahn und so, die sitzen dann auch im Parlament, im Europäischen Parlament, da sitzen keine Handwerker oder da sitzen keine Arbeitslosen, sondern da sitzen, naja, eben dieser kleine Club der gut ausgebildeten Leute.
Gabi Bischof, Sie wollten was sagen.
Ja, also wir verhandeln gerade auf europäischer Ebene armutsfeste Mindestlöhne und zwar verbindlich eine europäische Richtlinie und ich bin mir sicher, dass sie bald kommen wird. Und zwar deshalb, weil man sieht, dass Europa auseinanderfällt, wenn wir so riesige Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten haben, auch was die Lebensstandards anbelangt. Und deshalb hören Sie hin, ich werde mir merken, Herr Tull, Sie sind aus Hamburg. Ich hoffe auch, dass
aus Elmshorn. Also,
aus Elmshorn
Herr Tull wählt morgen.
Ja, genau. Na? Und da habe ich ganz große Schwierigkeiten, die Richtigen zu wählen.
Also werden Sie erst morgen früh entscheiden dann, ja?
Ich werde ungültig wählen.
Ah, mein Gott. Frau Bischof, Sie wollten noch was sagen.
Ja, dass dieser Mindestlohn, wenn der kommt, dann hoffe ich auch, dass Sie hier Deutschlandfunk darüber berichten und dass es eben auch bekannter wird, dass Europa eben auch gute soziale Standards setzt und nicht nur dafür sorgt, dass wir einen großen Binnenmarkt haben.
Karl Tull in Elmshorn. Im schönen Schleswig-Holstein. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Bitte.
Viele, viele Grüße. Und ich würde eine Sache trotzdem gerne nochmal aufgreifen, tatsächlich, was die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments angeht, was Herr Tull ja auch durchaus kritisiert hat. Ich kenne jetzt gar nicht die genaue Sozialstruktur aller 705 Abgeordneten, aber inwieweit ist die Kritik berechtigt? Frau Adamek, haben Sie das auch erlebt, dass sozusagen dort dann doch eher, ich sag mal, die akademisch gut situierten, ja, gut ausgebildeten, gut verdienenden dort im Parlament sitzen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die EU noch ein kleiner Elitenverein ist und es halt jetzt nicht mehr funktioniert. Und dass jetzt auch die EU dann handeln muss und die EU sozusagen zugänglich für Leute aus mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen machen muss. Wir haben auch einen Vorschlag formuliert, der verlangt, dass es ein lebenslanges Recht auf Lernen gibt in der EU. Das ist halt dass es nicht mehr die EU der Banken ist, sondern der Bürger, dass es ein Europa der Arbeitnehmer ist, nicht der Industrie. Und es gibt auch einen Vorschlag, ich glaube, der wurde in der Arbeitsgruppe von Frau Bischof auch formuliert, dass die europäische Säule sozialer Rechte umgesetzt werden muss. Das ist auch ein Thema, was mir ziemlich am Herzen liegt. Und die fordert, dass es halt eine Umsetzung von Chancengleichheit, von gleichberechtigtem Zugang zum Arbeitsplatz, faire Arbeitsbedingungen, Sozialschutz und Inklusion gibt. Und als wir in meinem Bürgerforum darüber diskutiert haben und wir dann es dann einen Faktencheck gab und die Leute uns gesagt haben, das gibt es quasi schon, es gibt schon die europäische Säule sozialer Rechte, aber die muss halt nicht umgesetzt werden. Und da waren alle Bürgerinnen und Bürger sehr enttäuscht und auch kurz sprachlos.
Also da ist offenbar aus Ihrer Sicht noch einiges Potenzial, auch was soziale Gerechtigkeit angeht in der Europäischen Union. Damit hat man ja vielleicht auch eine Möglichkeit, noch mehr Menschen mitzunehmen für diese Europäische Union. Was muss sich ändern in der Europäischen Union, kurz vor dem Europatag, 9. Mai? Was muss passieren, damit der europäische Gedanke tatsächlich uns erhalten bleibt, gerade auch in Krisen und Kriegszeiten? 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer und die hat auch gewählt Revin Jabbar aus Hamburg. Moin, Herr Jabbar.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Was ist Ihnen wichtig bei dem Thema?
Ja, ich wollte das eigentlich einfach nur aus meiner Perspektive das Ganze mal ein bisschen erzählen. Ich habe einen etwas anderen Background, sage ich mal. Ich bin ein gebürtiger Kurde aus dem Irak, lebe seit etwa 24 Jahren hier in Deutschland. seit kurzem in der schönen Hansestadt Hamburg. Und ja, ich erlebe Europa super. Ich nutze alle Gelegenheiten, die Europa auch die Jugendlichen, die Älteren, jeden bietet. Die Freiheit, die man wo man rumkommen kann und dieser Zusammenhalt und so weiter und so fort. Ich komme ja aus einem anderen Background und da ist es ja ein bisschen anders bei uns, dass wir, ja, wie Sie ja wissen aus dem Irak, da haben wir Zusammenhalt ist leider nicht der Fall, beziehungsweise da sind sehr viele Probleme. Dementsprechend weiß ich das sehr, sehr zu schätzen, was wir hier in Deutschland oder in Europa haben. Und das ist genauso auch mein Freundeskreis, sowohl, ne, jetzt sage ich mal, kurdischen, türkischen und so weiter, von den Freundeskreis, die ich habe. Die schätzen es alle genauso wie ich, aber leider die Europäer, sage ich mal, die Deutschen sehen das nicht so. Also die sind auch nicht gegen Europa, aber die sehen das jetzt nicht so als pro, weil das ist so für die selbstverständlich, weil die sind so aufgewachsen, die sind damit aufgewachsen. Das ist für die einfach selbstverständlich, dass es so ist.
Und wenn Sie jetzt Werbung machen würden für die Europäische Union, was ist denn für Sie der Kern des Guten?
Ja, weil die Basis, das Fundament der Europäischen Union, worauf die besteht, die Menschlichkeit, das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir haben die Freiheit, wir haben die Pressefreiheit, wir haben die Freiheit der Menschen, dass wir uns bewegen können, dass wir haben die Wahl, wir dürfen wählen, wir können auch Kritik ausüben. Ich kann jetzt hier im Radio mit Ihnen sprechen, mit unterschiedlichen Altersgruppen und kann mit meinen 35 Jahren einfach meine Meinung sagen. Ich kann sie auch kritisieren. Das ist mir für mich sehr, sehr wichtig. Natürlich ist da natürlich noch mehr. Da würde ja den Rahmen platzen, ne, wenn wir jetzt in eine Sendung das alles erzählen würden. Aber all das ist halt nicht selbstverständlich für mich. Mhm. Aber ich finde, da fehlt noch ein bisschen in Europa bei den Menschen so, ich bin Europäer. Also als ich jetzt noch vor ein paar Jahren mit meiner Freundin in Asien war, als ich immer wieder gefragt wurde, woher kommst du? Dann habe ich immer gesagt, ich bin aus der EU, ich bin Europäer. Die haben immer so ein bisschen komisch geguckt und dann, ja genau, wo genau? Germany. Ah, okay, ja. Und das ist wichtig, dass man das auch so, ja, ich weiß, man ist jetzt nicht so mit Patriotismus, sollte auch nicht sein und so, aber in dem Falle, man kann da ruhig stolz drauf sein, weil wir haben hier ein sehr super Fundament. Es ist hier nicht auf Basis gelegt, dass wir irgendwelche Menschen, andere Kulturen oder irgendwelche andere unterdrücken.
Aber warum ist das, ich höre so aus Ihren Worten, warum ist denn dieses europäische Gefühl oder diese europäische Identität offenbar bei vielen verloren gegangen? Was glauben Sie?
Ich weiß nicht, ob das verloren gegangen ist oder ich habe es zumindest aus meiner Erfahrung, habe ich ja gar nicht davor erlebt sozusagen. Also ich erlebe es hier weniger von meinen europäischen Freunden. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es verloren gegangen ist.
Viele wenden sich ab. Ne? Der Brexit ist das eine Beispiel. Dann sehen wir Länder wie Ungarn und Polen, die nochmal ganz eigene Wege gehen. Auch jetzt in Frankreich haben wir ja erlebt eine Wahl, die auch hätte nochmal anders ausgehen können. Mit Marine Le Pen als jemand, der vielleicht nicht gleich aus der Europäischen Union ausgetreten wäre, aber den europäischen Gedanken nochmal auf ganz eigene Weise interpretiert hätte.
Das ist richtig. Nee, es ist Brexit hat mich ja auch, wir haben es ja sehr, sehr intensiv miterlebt. Meine Freundin kommt ja aus England und sie ist ja auch gebürtige Kurdin, aber sie ist seit ihrem dritten Lebensjahr oder so in England aufgewachsen, London studiert und so weiter. Sie ist jetzt nach Deutschland gezogen. Und das war ja alles super und schön. Sie war ja halt europäische Staatsbürger und hat auch hier gearbeitet, alles schön und gut. Und dann, als der Brexit kam, haben wir das auf jeden Fall hautnah gefühlt. Sie musste zur Ausländerbehörde, sie musste die ganzen Papierkrams erledigen und beantragen und so. Und da haben wir das wirklich erlebt. Das ist für uns nochmal ein Punkt, warum wir Europäer sind, warum wir gerne Europäer sind. Das zeigte nochmal allen, was Europa überhaupt ist, diese Freiheit. Ja klar, sie ist jetzt hier, sie hat jetzt auch einen Aufenthalt und so. Alles ist schön und gut, aber das hätte auch nicht sein müssen. Sie spricht ja auch mit ihrem Freundeskreis in England und die sagen ja auch, die Einige haben das sogar für den Brexit gestimmt und die bereuen das sogar. Ne? Die sagen, wir wurden hinter das Licht geführt und durch die Medien und so weiter. Warum das so ist, ich denke mal, dass die Menschen, auf ihre Frage wieder zurückzukommen, warum das so ist, ich denke mal, dass die Menschen einfach leider, ich sage das jetzt mal einfach so pauschal, so grob, leider ungeduldig sind, so weiter irgendwelche Probleme, Konflikte auftauchen, sagen sie, oh, das wird aber natürlich schwierig, das ist schwer, das kriegen wir nicht hin. Ja, aber ganz ehrlich, wir sprechen von einer Demokratie. Und Demokratie haben wir schon lange nicht, noch lange nicht erreicht, die EU. Aber wir sind auf dem besten Wege. Es gab keine Zivilisation, die Demokratie so näher dran war als die Europäische Union. Wir sind auf dem besten Wege. Natürlich gehört sowas wie dazu, dass da jetzt ein Ungarn da ist, dass die Polen und dass die Regierung, nicht die polnische Bevölkerung, das will ich nicht sagen, aber die Regierung, dass da irgendein Spinner da ist und dann das Ganze die Lücken ausnutzt, finde ich aber gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Schlimm wäre es, wenn ein mächtiges Land wie England, Frankreich oder Deutschland diese Nischen, diese Lücken, diese Gaps, die wir haben in der EU, diese undichte Flecken, die wir haben, wenn die das nutzen würden. Aber ein Ungarn kann das ruhig mal machen, da können wir noch mit umgehen.
Ja, Ja, ich greife das kurz auf, Gabi Bischof, Sie wollten was dazu sagen.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben nicht nur über Glühbirnen sprechen, sondern darüber, dass die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist, aber dass sie diese Werte auch wirklich verteidigen und durchsetzen muss. Das ist ja hier angesprochen worden. Ich will ein Beispiel geben mit Polen. Wir waren vor kurzem in Polen mit einer Gruppe von Parlamentarierinnen und haben mit Zivilgesellschaft, mit Staatsanwälten, mit Richtern gesprochen zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Und es hat mich sehr berührt, dass für viele Menschen da die Europäische Union die einzige Hoffnung ist, dass sie sagen, ihr müsst darauf bestehen, dass diese Werte, dieses Fundament, dass wir ein Rechtsstaat sind, wirklich auch durchgesetzt wird. Und ich glaube, dass wir uns als Unionsbürger verstehen und dass da bestimmte Rechte auch dran gekoppelt sind. Das ist für mich wichtig, das auch zu verbreiten. Und deshalb hat auch die Zukunftskonferenz vorgeschlagen, dass wir bessere Mechanismen brauchen, um die Rechtsstaatlichkeit in allen Ländern durchzusetzen. Und sie hat auch eine Menge von Vorschlägen gemacht, um die Demokratie in Europa zu stärken, weil das ist ja unser Fundament. Und wir sehen jetzt, zum Beispiel in Ländern wie Schweden und Finnland, die eigentlich eher kritischer sind, was mehr Europa anbelangt, dass sie jetzt aber erleben, dass sie besser geschützt sind, dadurch, dass sie Mitglied der Europäischen Union sind, dass wir eine Beistandsklausel haben.
Angesichts der Bedrohung durch Russland.
Zum Beispiel, dass wir eine Beistandsklausel haben, dass wir sagen, wenn einer von uns von außen angegriffen wird, dann helfen wir uns untereinander, dann unterstützen wir den und diesen Gedanken eben tatsächlich der Solidarität auf Basis von Werten wichtig ist. Und da will ich nochmal zu Robert Schumann kommen. Sie haben gesagt, diesen Europatag kennt keiner, Schumann vielleicht auch nicht. Aber der war schon davon überzeugt, dass Europa nur durch Solidarität zusammenwächst.
Reven Jabbar in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße auch an Ihre, an Ihre Freundin.
Vielen Dank. Ja, sie hört gerne mit zu. Ja.
Offenbar zwei Europäer, die sich da zusammengefunden haben. Ich danke Ihnen sehr. Ja, wünsche schönes Wochenende.
Besten Dank nochmal. Einen schönen restlichen Nachmittag.
Danke. Viele, viele Grüße. Und aus Köln ruft uns an Antonio Oliveira. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Na? Oder guten Morgen.
Noch jemand im Auto. Alle heute hier unterwegs im Auto. Die Samstagvormittag-Beschäftigung. Wir sind ganz Ohr.
Genau, also Europa ist erstmal eine tolle Sache. Es hat uns ja schließlich vor allem in Westeuropa dafür gesorgt, dass wir uns ja nicht mehr im Schlachtfeld wieder getroffen haben. Das wird ja oft vergessen. Ne? Das ist hier eine Sache. Was Standards angeht, bin ich der Meinung, ist das auch eine sehr gute Sache, denn es geht ja vor allem darum, auch jetzt in der Pandemie, zum Beispiel Thema Atemschutzmaske. Wenn ich eine Maske in Ungarn verkaufe, soll die genauso gut schützen wie in Deutschland zum Beispiel. Das sind die positiven Sachen. Wie überall gibt es natürlich auch negative Sachen, meiner Meinung nach, unter anderem, dass wir auch, habe ich oft den Eindruck, Deutschland und Franzosen, ne, Frankreich bestimmt, Deutschland bezahlt ist ja oft so den Eindruck, den man von Europa hat. Sprich, rede auch von Herrn Macron vor Jahren, ne, wie stelle ich mir das europäische Haus vor. Andere Sachen, die uns nicht so gefallen, zum Beispiel TTIP damals, ne, das war, glaube ich, in vielen europäischen Ländern nicht kritisch betrachtet wie bei uns, wird dann auch abgelehnt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass doch die reichen Länder den anderen schon vorgeben, wie sie zu leben haben. Oder gerade, wo Sie sagten, das Thema mit Rechtsstaatlichkeit, all diese Sachen. Wir gehen ja immer von unseren Standards aus und sind immer der Meinung, so wie wir es hier haben in Deutschland, muss es auch im Rest von Europa so sein. Ist es wirklich so? Ne? Ist es so, dass es in den anderen Ländern bestimmte Sachen, die wir als, sagen wir mal, strebenswert erachten, ist das bei diesen Ländern auch so? Ne? Müsste man da nicht auch noch Rücksicht auf diese?
Ja, Herr Oliveira, ich greife das mal auf, verstehe das so ein bisschen auch als Plädoyer für mehr Augenhöhe, auch zwischen den reicheren, größeren Ländern und den kleineren. Greta Adamek, welche Erfahrungen haben Sie eigentlich gemacht bei dieser Bürgerkonferenz? Da waren ja eben Vertreter aus allen Ländern natürlich dabei. War da ganz schnell Augenhöhe hergestellt, was vielleicht, sag ich mal, im politischen Establishment nicht immer so der Fall sein muss?
Am Anfang nicht. Also im ersten Bürgerforum kann ich mich noch dran erinnern, dass von den Bürgern aus kleineren Ländern manchmal so kam, ja, am Ende wird sowieso das umgesetzt, was Deutschland oder Frankreich möchte. Aber dann im Laufe der Diskussion ging es dann doch mehr auf Augenhöhe und es ging nicht mehr darum, aus welchem Nationalstaat wir jetzt kommen, sondern es ging darum, dass wir alle Europäerinnen sind.
Haben Sie das Gefühl, was Antonia Oliveira aus Köln jetzt gerade so anspricht, dass es aber jetzt, sage ich mal, in der politischen Realität schon so ist, dass große Länder wie zum Beispiel Deutschland und Frankreich die Europäische Union vielleicht zu sehr dominieren?
Ja, also jetzt, was ich so von den Bürgerinnen und Bürgern aus den anderen Nationalstaaten oder Mitgliedstaaten besser gesagt gehört habe und deren Sicht, würde ich schon sagen, dass es Europa manchmal ein bisschen zu sehr von den großen Staaten dass da zu viel bestimmt wird.
Sollte sich ändern aus Ihrer Sicht?
Ja.
Frau Bischof, ganz kurz.
Für mich ist nochmal wichtig hervorzuheben, dass wir ja nicht nur ein gemeinsamer Markt sind, sondern wir haben gemeinsame Regeln und wir haben gemeinsame Werte. Und jeder, der Europäischen Union beitritt, verpflichtet sich auf diese Werte. Und deshalb ist es nicht eine Frage, dass wir hier westliche Werte haben oder die der großen Länder, sondern das sind unsere gemeinsamen Werte. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir überprüfen, dass wir sicherstellen, dass auch alle diese Werte einhalten. Also dass zum Beispiel LGBTIQ-freie Zonen einzurichten nicht den europäischen Werten entspricht und dass wir dann auch eingreifen.
Was teilweise in Polen passiert ist, ne?
Was teilweise in Polen passiert ist, kann jede Menge andere Beispiele nennen. Aber ein Punkt, der ist schon wichtig. Früher hat sich Deutschland in der Europapolitik immer verstanden, auch als die Hüterin der Interessen auch der kleinen Länder. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir immer mehr auch zwischenstaatliche Lösungen gefunden haben, die nicht im Rahmen der EU-Verträge waren, das hat auch mit dazu geführt, dass es so eine Dominanz gab von Frankreich zum Beispiel und von Deutschland. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass wir hier wirklich ein gleichberechtigtes Zusammenwirken haben und dass man mit dafür sorgen muss, dass die kleinen Länder dabei eben nicht hinten runterfallen. Sonst funktioniert auch so ein Club auf Dauer nicht.
Antonia Oliveira in Köln, ich wünsche noch gute Fahrt. Vielen Dank für den Anruf.
Ja, danke.
Ja. Und aus Hamburg, Hamburg ist ganz gut vertreten hier heute Vormittag, ruft uns Wolf Moog an. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist Ihnen wichtig bei dem Thema?
Ja, also ich muss vorausschicken, also ich bin wirklich schon immer ein begeisterter Anhänger der europäischen Idee, die ja also auch wirklich also ein historisches Projekt ist. Also wenn man bedenkt, dass mein Vater noch in Frankreich gegen Frankreich gekämpft hat und der mich dann aber und auch dort in Gefangenschaft war, in französischer, und dort beste Erfahrungen gemacht hat und mich dann also 20 oder 30 Jahre später zum Austausch nach Frankreich zum Beispiel geschickt hat. Aber zur Begründung vielleicht, warum ich also so hinter der europäischen Idee stehe, aber eben halt nicht ohne jetzt Kritik zu haben, zum Beispiel was die Entscheidungsmodalitäten betrifft. Und es ist ja auch schon angesprochen worden, also auch was die europäischen Werte, die wir haben, dass dafür Sorge getragen wird, dass sie durchgesetzt werden. Und da finde ich zum Beispiel, also einerseits diese einstimmige Entscheidungsverfahren finde ich nicht geeignet, um Politik zu machen in so einem großen Maßstab. Also wenn man das beibehalten wollte, müsste man es zumindest dahingehend modifizieren, dass man sagt, okay, es gibt ein Veto, aber es muss ein qualifiziertes Veto sein und es muss also auch relativ unbürokratisch und zeitnah darüber befunden werden, sodass also nicht der Gesamtapparat dadurch irgendwie lahmgelegt wird.
Bei welchem Thema wäre denn ein Veto für Sie denkbar?
Gute Frage.
Ein grundsätzliches Thema vielleicht, was an den Kern der Europäischen Union geht, oder?
Naja, ich meine, wenn es um Entscheidungen geht, zum Beispiel jetzt auch Ukraine, oder aber auch, da ist klar, also da kann es einfach unterschiedliche Auffassungen geben, aber auch zum Beispiel Klima, das ist die wichtigste anstehende Aufgabe für Europa und für die Welt. Wenn dann ein Staat sagt, dass ein verlangt also der immer große Ausgaben von uns, das möchten wir nicht, dann okay, Veto, und dann wird darüber besprochen und wird befunden, ob man da eine Lösung finden kann, eine gemeinsame. Aber dass der Gesamtzug damit nicht zum Stehen gebracht wird, das wäre für mich also sehr wichtig.
Wolf Murk in Hamburg, danke für den Anruf.
Ich danke auch.
Und aus Leipzig ruft an Rainer Otto. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Raschel, Raschel, da ist er.
Nein, ich habe etwas länger gewartet.
Nein, alles gut. Alles gut. Wir sind ganz ohr. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie über den europäischen Gedanken nachdenken und über die Europäische Union?
Also ich sage mal so, ganz allgemein wäre es mir wichtiger, wenn sich alle Staaten einfach auch dazu bekennen würden. Also manchmal habe ich so den Eindruck, dass es gerne so auf Europa abgeschoben wird, weil Europa hat jetzt mal wieder irgendetwas beschlossen und wir müssen es umsetzen als Länder. Und dass sich die einzelnen Mitgliedstaaten tatsächlich auch wirklich als Teil verstehen und es genauso auch verkaufen.
Also mehr Verantwortung sozusagen, also dass man das nicht abschiebt, ja? Also absolut. Auch politisch, von der politischen Kommunikation her, meinen Sie, oder?
Ja, absolut. Und also es sind ja schon mehrere Themen, sind ja auch angeklungen, also auch das Thema Medien natürlich und Verbreitung des Ganzen und so. Das muss, finde ich jedenfalls, auch viel mehr bei den Leuten verankert sein, weil alleine das Thema Europatag, das haben wir ja jetzt also auch während der ganzen Sendung gelernt.
Wussten Sie es?
Nee, ne? Nein, ich wusste es mal und ich bin jetzt dadurch erst wieder daran erinnert worden, dass es ja tatsächlich so ist. Aber es ist bei mir tatsächlich in meinem Kalender nicht rot angestrichen.
Noch nicht, vielleicht ändert sich das ja jetzt. Also viele Kommunikationsprobleme offenbar auch noch, ja? Auf was die Europäische Union, was Europa angeht, aus Ihrer Sicht?
Ja, schon. Und gerade im Hinblick auch auf die osteuropäischen Staaten muss ich auch sagen, wenn sich also gerade so Polen, Ungarn, Tschechien immer wieder in Teilbereichen so rausnehmen, das war, finde ich irgendwie nicht so, finde ich nicht so hip, ne? Diesen Konsens zu erreichen, ist ja nicht einfach. Niemand hat gesagt, dass Demokratie einfach ist und niemand hat gesagt, dass eine Europäische Union einfach ist. Aber wenn wir gleiche Regeln für alle tatsächlich dann haben, dann ist sicherlich auch der Handel untereinander und das Verständnis füreinander vielleicht dann auch irgendwie anders da.
Rainer Otto in Leipzig, danke für den Anruf.
Ja.
Und viele Grüße. Und viele schreiben uns auch hier unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, was den Austausch angeht, den europäischen Austausch, das Reisen, Programme. Darüber haben wir auch schon vorhin gesprochen, über den sogenannten Europäischen Solidaritätskorps, Vielleicht benennt sich ja diese Plattform für Jugendaustausch auch nochmal irgendwann um. Aber da gibt es ja einige Programme. Norbert Hermes zum Beispiel aus München schreibt uns, sie nannten Beispiele, wie junge Menschen durch Erasmus und Erasmus Plus gefördert werden, um ein Gespür für den europäischen Gedanken zu entwickeln. Das ist richtig und wichtig. Die persönliche Entwicklungsfähigkeit hört mit Beginn der Berufstätigkeit jedoch nicht auf. Deswegen sollten auch Unternehmen und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gefördert werden, um Betriebe und Unternehmen im europäischen Ausland kennenzulernen. Tja, Frau Bischoff, gibt es solche Programme schon?
Wir haben ja Programme für junge Studentinnen und Studenten, habe ich gesagt, und auch für Auszubildende. Was wir haben zum Beispiel Möglichkeiten auch des Austauschs von Menschen, die sich in Gewerkschaften organisieren. Wir haben ja auch, was viele Menschen nicht wissen, in den großen Unternehmen eben auch europäische Betriebsräte und die tauschen sich regelmäßig aus und über die Unternehmenspolitik und versuchen auch da Verbesserungen durchzusetzen. Also gerade was transnationale Fragen anbelangt, also solche, die eben nicht nur einen Betrieb betreffen, sondern in unterschiedlichen Ländern. Und ich glaube, dass so Europa von unten aufgebaut wird. Und was für mich noch wichtig ist, wir haben die Grenzregionen. Deutschland ist ein Land, das hat unendlich viele Grenzen mit anderen europäischen Ländern. Und da wächst Europa ganz praktisch zusammen. Heißt, wir haben ganz viele Menschen, die aus Frankreich kommen und in Deutschland arbeiten. Wir haben viele Deutsche, die in Luxemburg arbeiten oder in Österreich. Und was wir europaweit sicherstellen, ist, wenn ich in einem anderen Land lebe, A, darf mich niemand diskriminieren, der darf mich nicht schlechter bezahlen, weil ich nicht aus dem Land komme, wenn ich Europäerin bin. Aber auch zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, wenn ich ein Kind bekomme, dann werden diese Regeln tatsächlich europaweit so gefasst, dass wenn ich in Frankreich gearbeitet habe und dann zurückgehe nach Deutschland, eben auch die Ansprüche, die ich da erworben habe, zum Beispiel für Arbeitslosenversicherung mitnehmen kann. Und dass eben durch die Praxis da auch Europa ganz stark zusammenwächst und wir aber dafür auch faire Regeln brauchen, damit das funktioniert und die Menschen das Gefühl haben, Europa ist wirklich eine Chance. Ja. Ich finde da eine bessere Arbeit als bei mir und ich finde dann aber auch gute Regeln dafür vor.
Lisa Schulte aus Berlin schreibt uns auch nochmal, gerade was den jugendlichen Austausch angeht. Ich glaube, da sind wahrscheinlich die meisten uns einig, dass das wichtig ist, dass man früh im Leben da auch schon die europäischen Nachbarn kennenlernt. Freiwilliges soziales Jahr erwähnt sie hier. Freiwilliges kulturelles oder ökologisches Jahr. Meine Tochter, schreibt sie hier, ist seit September in Nordirland, ihre Freundin in Kanada, ein Schulfreund in Namibia, eine so wertvolle, also das ist jetzt natürlich weit über die Europäische Union hinaus, aber sie schreibt ja, eine so wertvolle Erfahrung für die Seele, das Sozialverhalten, den Teamgeist. Grundsätzlich finde ich es sehr erstrebenswert, wenn schon in den letzten Schuljahren projektartig darauf hingewiesen würde und den Schülern damit auch möglicherweise der Horizont erweitert wird. Für diese Art des Austausches gibt es auch Zuschüsse. Und am Telefon ist Christine Sopko aus Eisenach. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Viele Grüße ins schöne Thüringen. Was ist Ihnen wichtig?
Thüringen, das grüne Herz Deutschland.
Ja.
Und Gott, also von meinem Vater in einem Fotoalbum hat er das mal an der Ostsee auf einer Sandburg dargestellt. Und Deutschland ist sozusagen das grüne oder wie auch immer Herz Europas. Und ja, jetzt muss ich erst kurz überlegen. Ich habe verschiedene Punkte vorhin. Also ein Thema, was mich beschäftigt, ist die Sprache. Aber vorweg möchte ich sagen, ich komme aus Jena. Ich bin sozusagen ein Freigeist. Jena, das widerständige Nest oder wie auch immer. Goethe hat das närrische Nest. Mein Vater war Wandervogel. Das war die 1920er Jahre Bewegung. Bärte abschneiden, Hosen und am Wochenende mit der Klamm zu wandern gehen. Und das eines der Lieder neben allen schönen Volksliedern ist, die Gedanken sind frei. Und was zu DDR-Zeiten oder auch in anderen Situationen immer wieder besonders standhaft dann gesungen wurde, ist, und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Ich bin eine gelernte DDR-Bürgerin, 1946 in Jena geboren. Ich habe meine Schulzeit, die Schulzeit meiner Kinder als Pfarrersfrau ein bisschen ausgegrenzt, in meiner Kindheit als quasi Kapitalistentochter, weil es so viele Angestellte gab im Geschäft meines Vaters. Und was mir ganz, ja, und die Menschen sind mir wichtig. Jeder einzelne Mensch, jeder ist von Gott geliebt, jeder kommt in diese Welt mit seinen eigenen Anlagen und
und das findet sich in der, ja, und wenn Sie das, wenn Sie jetzt mal auf die Europäische Union das beziehen, auf diesen europäischen Gedanken, findet sich das da alles so wieder für Sie?
Diese Diskussion ist mir ein bisschen zu klein-klein im Sinne von, es gibt nur eine Welt, wir haben nur diese eine. Europa ist ganz wichtig. Bei uns begann es hinterm Eisernen Vorhang, nur nach Osten. Und alles andere war eben unerreichbar. Wir müssen ja global denken, weltweit. Und was jetzt, ein Mensch hatte das angesprochen, die in Ungarn auf dem flachen Land oder in Polen. Ich bin in Polen gewesen mit einer Gruppe auf einem Pilgerweg, bevor die in die EU eingetreten sind. Und wir haben dort ganz viele Skeptiker getroffen und die jungen Männer, die mit der Bierflasche oder wie auch immer an Bushaltestellen saßen und standen, weil die nachgedacht haben, gesagt haben, was bringt uns dieses Europa für die Menschen, für die auf dem flachen Land, für die, die keine Lobby haben, die plötzlich arbeitslos sind. Und wir haben in Deutschland das Problem, also jetzt in unserer Bundesrepublik, der Vereinigten, dass immer wieder Menschen im Osten sich abgehängt fühlen, weil sie eben durch irgendwelche Raster fallen, weil sie eben nicht profitieren. Und ja, wie soll ich es jetzt sagen? Also zur Sprache wollte ich was sagen, weil das ist mir aber ganz wichtig.
Ja, ja.
Aber das habe ich vorhin im Vorfeld gesagt.
Ja. In aller Kürze, weil uns so ein gesagt, bisschen...
Ja, im Moment, ich wollte nur das eine zu Ende sagen.
Dankeschön.
Englisch als diese europäische Sprache. Was ist denn mit Russisch? Ich habe 8 Jahre Russisch gelernt. Ich konnte mich mit diesem Russisch in Polen, in der Tschechoslowakei verständigen. Ungarisch ist eine ganz eigene Sprache. Ja,
Russisch ist gerade ein bisschen schwierig, glaube ich, als Sprache.
Ja, Moment. Aber wenn wir es von vornherein ausschließen, dann drücken wir doch Herrn Putin und die Russen, die ihm folgen, die nicht so viel nachdenken, in die Ecke, wo sie in die Schmollecke oder wie auch immer.
Mhm. Frau Sopko, ich danke Ihnen sehr für diese auch sehr unterschiedlichen Schilderungen. Christine Sopko in Eisenach, Sprachthematik hat sie angesprochen, aber auch tatsächlich was das Mitnehmen auch von Menschen in schwierigen sozialen Situationen, in prekären Umständen angeht. Ich glaube, das ist etwas, was auch in diesen letzten 2 Stunden immer wieder auch zur Sprache kam. Und Gabi Bischoff hebt schon die Hand, aber wir werden nicht mehr allzu viel Zeit haben, Frau Bischoff, weil wir auch noch Zeit haben müssen für die Nachrichten, die gleich kommen werden. Und ein Wort vielleicht. Ja.
Wir haben in Europa ganz viele Regionen, die abgehängt sind und in allen Ländern ein großes Gap zwischen städtischen Regionen und abgehängten ländlichen. Und wenn wir uns das Wahlverhalten angucken, sind die Nationalisten, Populisten und auch Faschisten da am stärksten, wo die Menschen sich sozusagen abgehängt fühlen und auch abgehängt sind. Und da müssen wir ran.
Das sagte Gabi Bischoff, sie ist Europaabgeordnete, sozialdemokratische Europaabgeordnete, hier heute Vormittag in unserem Gespräch über die Zukunft des lebenswerten Europas. Was muss sich ändern in der Europäischen Union? Diese Frage haben wir gestellt, so kurz vor dem 9. Mai. Wie gesagt, Europatag. Zur Erinnerung vielleicht nochmal, wer es nicht so sehr auf dem Schirm hatte, vielleicht ändert sich ja auch nochmal die Bekanntheit dieses Tages. Da wird es einen Festakt geben in Straßburg, auch eine Stellungnahme durch die Präsidentinnen der EU-Kommission und des Europaparlaments. Und Emmanuel Macron selber, der frisch wiedergewählte Präsident Frankreichs, wird als Vertreter der Mitgliedstaaten dabei sein, um diesen Forderungskatalog dieser Bürgerkonferenz entgegenzunehmen und da auch eine Stellungnahme dazu abzugeben. Und Teil dieser Bürgerkonferenz war auch Greta Adamek, junge Studentin der Politikwissenschaft in Bonn. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren, Frau Adamek.
Dankeschön.
Danke für Ihre Zeit. Und auch Gabi Bischoff, danke.
Gerne.
Und alles natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de.